Im ersten Teil des Interviews mit der Komponistin Dasha Dauenhauer zu dem Film Berlin Alexanderplatz ging es um das Haupt- und Nebenmotiv von Frances, wie Unsicherheit transportiert wird und wie lange sie gebraucht hat, die Musik für den 3-Stunden-Film aufzunehmen. In diesem Teil verrät sie, was der Regisseur vor der Orchesteraufnahme hört, warum Dasha wenige Soundlayers benutzt, warum sie mehrere Sessions anlegt und wie sie Hits aus einem Cello zaubert. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Wenn du dann das mit dem Orchester aufnimmst, dann musst du davor ja auch dem Regisseur irgendwie ein Mockup vorspielen oder machst du das am Klavier oder sagst einfach, vertrau mir. Wie ist da die Arbeitsweise?
Nein, du musst natürlich ein gut funktionierendes Layout abgeben, weil ich meine, die Regisseure, Regisseurinnen sind natürlich keine Musikerinnen und das kann man auch nicht erwarten, dass sie sich das vorstellen können. Genau, das heißt, ich fertige erstmal mit Samples ein Layout an, was jetzt diesem Klang irgendwie ja ähnlich ist. Genau, und spreche auch ganz viel. Zum Beispiel, das wird jetzt, wenn wir aufgenommen haben, so und so klingen und das wird mehr in die Richtung noch gehen.
Was sind denn fürs Orchester so deine Go-To-Libraries?
Seid so werbungmäßig.
Wieso? Kriegst du Geld von jemandem?
Nein, eben nicht.
Also ich weiß einfach, dass ganz viele Leute das immer interessiert und in den Videos sage ich auch immer, mit was ich arbeite. Ich hatte mir jetzt letztens, kann ich auch sagen, mache ich auch keine Werbung, die Spitfire Symphonic Strings gekauft, habe aber noch zig andere Sachen. Also ich habe auch die Cinematic Studio Strings, Cinematic Strings 2 und naja, es gibt ja dann so alte Bekannte oder Dinge, die irgendwie jeder nutzt. Ab einem gewissen Punkt ist es ja auch ein offenes Geheimnis, ne?
Also mit den Berlin Strings habe ich jetzt hier zum Beispiel gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich besitze gar nicht so viele Libraries, weil ich eigentlich immer sage, ich nehme das auf. Also das Endprodukt ist eigentlich immer eine echte Aufnahme.
Ja.
Also egal in welcher Form und wenn es halt wenn sowas nicht klappt, vielleicht auch wegen Budget oder so, dann sage ich auch ganz ehrlich, dass man dann vielleicht eher da mit einem Streichquintett arbeitet, wenn man sich jetzt kein Orchester leisten kann.
Ja.
Aber ich versuche immer aufzunehmen. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so eine Library-verrückte Komponistin. Genau. Also ich habe Spitfire habe ich natürlich und Berlin Strings, mit denen arbeite ich eigentlich vor allem für die Layouts.
Mhm.
Und dann nehme ich auf.
Ja, die Berlin Strings, die klingen ja auch sehr klassisch in dem Sinne. Also ich finde, die klingen immer noch anders als jetzt die Spitfire-Audio-Geschichten.
Ja.
Und ja, das Konzept, was du jetzt fährst, das hat zum Beispiel auch der Florian Arndt, der bei mir auch im Podcast war, und er sagte, wenn die Sachen nachher mit Orchester eingespielt werden sollen, dann wird da gar nicht so ein Bohai gemacht um das Mockup, weil die Leute, die es nachher hören, also die das Layout hören, auch wissen, dass das, was nachher rauskommt, was komplett anderes ist und ab einem gewissen Punkt den Leuten auch vertrauen. Ne?
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich kann auch gar nicht so wirklich gut mit Libraries umgehen. Also ich kann da jetzt nicht so wahnsinnig toll ausproduzieren, dass man sagt, oh, es ist jetzt ein echtes Orchester oder es ist eine Library. Das habe ich mir irgendwie nie angeeignet, weil ich auch sowieso immer quasi die Haltung habe, die Sachen immer aufzunehmen. Das heißt, ich mache wirklich Layouts, weil sie Layouts sein müssen und weil sie irgendwie einfach so ein bisschen die Komposition vermitteln müssen, aber mir auch nicht.
Ja.
Genau. Ja.
Also ich finde, dass echte Instrumente so viel ausmachen. Ich hatte mal eine Planetarium-Produktion, wo ich eine akustische Gitarre hinten am Schluss aufgenommen habe. Also den Gitarristen, ich kann es überhaupt nicht. Und da muss man auch nicht viel machen. Da legt man minimal noch irgendwie vielleicht ein bisschen Hall drauf, aber da muss man jetzt nicht noch den geheimnisvollen Equalizer und Kompressor drauf machen, damit es gut klingt. Es klingt ja schon allein gut, weil man ein echtes Instrument hat, ein echtes Mikrofon und da geht auf einmal...
Und jemand, der gut spielt, das ist auch noch sehr wichtig.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also ich hatte mal eine Geigenspielerin, die sollte nur 4 Töne spielen. Und die hatten aber irgendwie kein Gefühl, wo man sich denkt, also das kann jetzt nicht so schwierig sein, diese 4 Töne zu spielen. Und ich dachte mir, mit der Library klingt es irgendwie schöner, was ja schon wirklich pervers ist, ne? dass der Sound aus einer Library schöner klingt als von der echten Geige.
Ja.
Und nachher habe ich dann jemand anderen gefunden und der konnte diesen vier Tönen Leben anhauchen. Und da sieht man wirklich, wie wichtig das ist, was du gerade sagst, dass derjenige es versteht, aber auch wirklich spielen kann, ne?
Ja, also einfach wirklich das Gefühl transportiert, auch über das Mikrofon. Das finde ich wichtig, ja.
Du arbeitest in Logic.
Ich arbeite in Logic, genau.
Wie machst du das denn, wenn du dann komponierst und jetzt den Film durchgehst? Setzt du dann Marker, dass du weißt, wo du was machen sollst? Machst du das in eine Excel-Tabelle? Machst du das spontan? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also das jetzt bei den Alexanderplatz war einfach so ein riesiges Projekt. Das heißt, ich hatte ja irgendwie mehrere Sessions gehabt. Also ich habe auch nicht irgendwie alles in einer Session natürlich drin, weil das auch sehr unterschiedliche Stücke waren und einfach der Film auch schon 3 Stunden lang ist. Genau, das heißt, ich habe da tatsächlich Listen geführt und mir so ein bisschen eingetragen, okay, diese Szene heißt jetzt als Session so und so. Und natürlich, wenn du jetzt eine Veränderung durchführst, benennst du die Session ja auch irgendwie anders, also mit Datum oder was weiß ich.
Ja.
Und das habe ich mir dann immer eingetragen und eine kleine Notiz gemacht, was quasi in dieser Session drin, was verändert wurde. Weil oft ist es ja auch so, du machst eine Veränderung und dann sagt der Regisseur, oh, das davor hat mir doch irgendwie viel besser gefallen. Können wir nochmal zurückgehen? Und dann musst du natürlich die Möglichkeit haben, zurückzugehen und das auch recht schnell wiederzufinden.
Ja, das heißt, du hast wirklich für jede Szene eine eigene Session und machst nicht alles in einer Session.
Manchmal hatte ich auch, glaube ich, für 2 Szenen, die wirklich sehr ähnlich waren, auch eine Session. Aber eigentlich kann man schon so sagen, ja, also pro Szene ungefähr eine Session.
Ja. Ja, ich hatte mit dem Steffen Thum, der jetzt seit 5 Jahren in Hollywood ist, ich glaube jetzt mittlerweile 6 Jahre, hatten wir auch gesprochen über Mission Impossible und andere Filme und hat er auch gesagt, dass es wirklich für jede Szene eine eigene Session gibt, denn wenn sich im Film irgendwas verändert, dann würde sich ja alles andere auch verändern.
Es ist der Horror, ja.
Also man kriegt einen neuen Filmschnitt, der wissen, Picture Lock ist eigentlich nie Picture Lock. Und dann, wie du schon sagst, sagt der Regisseur auf einmal, ja, ich fand aber den Klang von den Streichern in der alten Version irgendwie schöner oder in der Melodie. Und dann musst du eigentlich wirklich mit verschiedenen Sessions arbeiten oder Projekten, wie auch immer. Das geht dann ja gar nicht mehr in einem. Da bist du ja bekloppt.
Nein, also das ist für mich auch einer der größten Probleme überhaupt. Also deswegen kann man auch nicht in einer Session arbeiten, weil sobald sich irgendwas verschiebt, eine Szene oder sonst was, und du irgendwie eine Tempo-Automation gezeichnet hast oder Takt oder so, das ist alles einfach, es endet im puren Chaos, wenn du nur ein bisschen was verschiebst.
Ja.
Also.
Ja.
Ja, es gibt, glaube ich, auch noch keine Lösung dafür. Ich hoffe, dass irgendein Genie vielleicht in den nächsten Jahren drauf kommt, wie man das lösen kann.
Ja, es war irgendwie toll, wenn man in einem Programm, egal welches Programm das ist, dass man sagen kann, okay, alles, was jetzt hier, sagen wir, ab 1:12 anfängt, dass das auch immer bei 1:12 bleibt, egal was davor ist.
Ja.
Ist natürlich jetzt schwierig, denn wir arbeiten da eigentlich immer noch linear, ne?
Das Ding ist, was ist dann diese 1:12? Also wenn sich eine Szene kürzer verkürzt, weißt du?
Ja.
Oder meinst du am Film die 1:12? Nee, das funktioniert beides irgendwie nicht.
Nee, oder dass man irgendwie, also ich versuche das dann immer, alles andere, was sich anpasst, dass man, oder was sich ändert, dass ich dann merke, okay, ich muss ja hinten, sagen wir, 3 Takte rauskürzen, aber das funktioniert meistens auch nicht, sondern man muss ja sagen, okay, das mit dem einen Takt passt und damit der andere Takt aber auch die richtige Länge hat, muss ich hier jetzt das Tempo ändern, muss ganz kurz von 120 auf 123 BPM, damit ich wirklich drauf komme. Ja.
Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert, ja.
Ja.
Es ist irgendwie cool, wenn man so tatsächlich irgendwie Szenen mit der Musik irgendwie zusammentackern könnte, so.
Ja.
Und das tatsächlich auch immer zusammenbleibt.
Ja. So.
Also egal, was man davor und danach macht. Das wäre eine Lösung, aber ich glaube, das ist jetzt computertechnisch einfach noch nicht so möglich.
Ich glaube auch, da müsste irgendwas in dem Film irgendwie drin sein. Und also ich habe auch mal versucht, mit IDLs, mit Edit Decision Lists zu arbeiten. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Im Sounddesign zwar ein bisschen, aber nee, so nicht. Und da kommt ja immer noch das nächste Problem, dass man auf einmal sagt, verdammt, jetzt habe ich hier auf einmal einen Dreivierteltakt drin. Ne?
Genau.
Und den darf man musikalisch nicht hören. Oder ich habe jetzt hier eine Tempoänderung. Da muss ich halt mal kurz den Rhythmus rausnehmen. Sonst hinkt das Ganze ja auf einmal.
Ja.
Und das sind die Dinge, die nachher dann überhaupt keiner mehr hört, ne? In der ja. Musik.
Ja, genau.
So, lass uns noch mal ein bisschen akustisch werden. Du hattest ja bei einem Track ein Cello drin, was du bearbeitet hast mit ein paar Hits. Also was eigentlich ein paar Hits gewesen sind oder Schläge, die aber nachher ziemlich stark bearbeitet wurden.
Genau, das ist, glaube ich, auch bei Call of the Siren drin.
Da waren sie, ne?
Genau, da waren sie.
Genau. Ja. Ich glaube, die sind irgendwo noch stärker zu hören. Aber du kannst
ja, die sind überall drin.
Okay.
Ja. Die mochte ich so gerne.
Ja. Wenn man so einen Sound erzeugt hat, der nirgendwo anders ist, den keiner sonst hat und man den einfach toll findet, dann packt man überall rein. Ich kenne das. Ich hatte in der letzten Planetariums-Show so viel mit Time-Stretching gearbeitet und irgendwelche Sounds überarbeitet, da mussten die halt überall rein. Ne?
Ja.
Weißt du, wo wir das noch besser hören können?
Reinholds Big Empress auf jeden Fall. Da sind sie drin, ja. Aber ich glaube, da müsstest du ein bisschen vorspulen.
Das schaffe ich.
Ja. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Da.
Ah. Okay, hast du da selber das Cello malträtiert?
Ich habe es tatsächlich mal selber gemacht. Ja, ich habe hier auch ein Cello, aber ich habe auch eine ganz wunderbare Cellistin, die Lilia. Und die kommt dann tatsächlich zu mir und schlägt einfach mal so ein bisschen das auf das Cello mit verschiedenen Sachen und spielt irgendwelche Glissandi eine Stunde lang. Genau.
Und wie hast du den Klang nachher bearbeitet?
Also da ist auf jeden Fall ein Black Hole drauf.
Ich liebe das Ding.
Ja, ich arbeite auch sehr gerne mit Black Holes. Und ich arbeite auch sehr gerne mit Distortion und... Genau, es ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Also es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist immer ein EQ, es ist immer irgendwie Distortion und es ist immer irgendwie ein geiler Hall.
Ja, so. Genau. Geiler Hall, ja.
Geiler Hall.
Ich habe letztens hier gerade mal einen Test gemacht, wo ich mal verschiedene Reverb-Plugins verglichen habe. Nicht jetzt nur, wie klingen die, sondern auch, welches Plugin braucht am wenigsten Rechenleistung.
Ja.
Und das ging eher um Plugins, die für mein Orchester-Template sind. Und ganz am Schluss habe ich sogar den Black Hole nochmal kurz eingeführt, habe ein Klavier draufgelegt. Der klingt auch sowas auf langen Dingern fantastisch, aber für Orchester ist der überhaupt nichts. Dafür ist er auch nicht gedacht. Ne? Ja. Aber es ist interessant, weil es muss manchmal gar nicht so viel sein, wie du sagst. Mit dem Equalizer hast du wahrscheinlich auch nicht viel Hexenwerk gemacht. Wahrscheinlich ein bisschen Low-Cut und ein bisschen hier noch was anderes betont. Ja. Distortion, okay, wo kommt die Distortion her?
Ich überlege gerade, ob es das Kilohertz war oder ob es das eigene. Also ich arbeite auch gerne mit dem eigenen Distortion von Logic. Ich finde das echt gar nicht schlecht.
Ja.
Genau.
Ja, ich muss sagen, also generell auch die internen Sachen, egal ob Logic oder Cubase, die Sachen, die in Logic drin sind, die sind ja wirklich der Knaller, auch der neue Hall, auch der Bit Crusher oder andere Geschichten. Ich bin vor 7 Jahren umgestiegen von Logic auf Cubase.
Okay.
Muss auch sagen, dass in Cubase zum Beispiel die internen Plugins sehr, sehr gut sind, der interne Hall.
Das stimmt. Ja, das
auch,
stimmt.
Das ist auch gut. Ich nehme trotzdem einen Lexikon-Hall, aber so richtig scheiße klingt da gar nichts mehr. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den Charlie Clauser kennst, der die Musik geschrieben hat für alle Saw-Filme.
Nein.
Der nimmt ja auch unglaublich viel selber auf. Gitarre und irgendwelche Percussion-Sounds, die er irgendwie aus Schrott gebaut hat und der macht unglaublich viel mit Logic, nutzt auch zum Großteil die internen Plugins, also auch die Synthesizer.
Aha, okay.
Und ein paar Sachen macht er mit Ableton. Mhm. Und ja, ich finde es immer so lustig, wenn Leute immer nach externen Sachen fragen und die Sachen, die die Software schon zur Verfügung stellt, die sie für teuer Geld gekauft haben, nicht mehr kennen oder ausprobiert haben. Insofern finde ich das total sympathisch, ja, dass du sagst, ey, die internen Sachen, interne Distortion, super.
Genau, also wie gesagt, aber nicht alle, das würde ich jetzt auch, so weit würde ich auch nicht gehen, ja, sind nicht alle gut. Ich glaube, genau, dass, da kommt man auch ziemlich weit. Ich finde, wichtig ist, dass man vielleicht auch was von Farbfilter hat.
Ja.
Das sind natürlich auch mal sehr gute Sachen, Kilohertz, Black Hole, vielleicht Altiverb noch und dann die eigenen Sachen von deiner DAW und dann hast du eigentlich alles,
ja,
würde ich mal behaupten. Ach ja, ja, und hier Isotope vielleicht noch.
Ja, 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 definitiv. Du kennst deine Tracks noch besser als ich, jetzt sind wir ja in der Spotify-Playlist drin. Was sollten wir uns als nächstes anhören?
Ich weiß nicht, also ich finde die ersten drei Tracks oder die ersten vier ganz gut.
Ja, dann hören wir doch mal direkt in den zweiten rein. Den ersten Call of the Siren hatten wir schon. Ja, hier haben wir jetzt ja schon was Synthetisches im Hintergrund. Und diese Orgel, die keine Orgel ist, was ich im Interview,
ja, stimmt,
gehört hatte mit dem Karim, ne?
Mit dem Karim, Sebastian Elias, genau.
Ja, ja.
Genau, also das ist für mich so ein richtiger Hybrid-Track.
Oh, da haben die Streicher mal ganz kurz was sehr. Ja, ich stehe mal drauf, wenn Streicher und Bässe so einen Glide-Down machen.
Ja.
Und das. Also, es war ja eine sehr, sehr schöne, oder ist eine sehr, sehr schöne Mischung aus Orchester und, ja, Synthesizer.
Und die Solo-Geigen.
Ja.
Die total im Vordergrund stehen, genau. Ja, also ich habe außer jetzt mit dem Orchester auch mit Solo-Instrumenten gearbeitet, wie zum Beispiel jetzt dieser Geige, die ich aber auch geoverdubbt habe. Ne, also es ist, sind nicht drei Geigen, es ist immer dieselbe Geige, mhm, einfach nur nochmal aufgenommen. Genau, und mein Synthesizer kommt hier auch. Und die Orgel ist auch durch, also auf meinem Synthesizer erzeugt worden. Dieser Orgelsound ist ja keine Orgel.
Genau. Genau. Es sollte ja ein bisschen wie eine Orgel klingen, aber eben nicht wie eine klassische, wenn ich das im Interview richtig mitbekommen habe.
Genau, also es sollte, der Film deutet ja auch immer wieder diesen kirchlichen Aspekt an und das sollte irgendwie die Musik auch machen.
Das war der zweite von drei Teilen. Im dritten Teil geht es um russische Klangerzeuger, ihre eigens erstellten Percussion-Sounds und Atmen. Dir gefällt das Format? Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast deinen Freunden empfiehlst und mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Bis zum nächsten Mal.